Rollenhörspiel.de präsentiert Als die Welt vor Angst erstarrte. Ein Endzeit-Fantasy-Roman von Marott. Episode 4. Auf der Jagd. Musik von Alexander Nakarada. Gute Unterhaltung. Wie sich herausstellte, hatten sich die Fuskönheimer in den Ruinen des einstigen Aldis sowie des danebenliegenden Tierarztgebäudes verschanzt. Etwas abseits gelegen vom Dorf, fern von den Flammen, nahe an der Autobahn. Ein Großteil der insgesamt 500 Bewohner Fuskönheims war unverletzt. Einige hatten Brandwunden, andere standen unter Schock. Aber es gab keine Toten zu beklagen. Außer jenen, die an den Rändern des Dorfes in ihren Häusern zu Beginn des Drachenangriffs verbrannt waren. Das Dorf selbst jedoch war verloren. Zwar war der Sturm weitergezogen, aber die Feuersbrunst fraß sich Stück für Stück durch die gesamte Gemeinde und zerstörte alles, was die Fuskönheimer je besessen hatten. Ihre Häuser, ihre Vorräte, ihre Werkzeuge. Nur sehr wenig davon konnten sie auf der Flucht von den Flammen mit sich nehmen. Der Rest verbrannte gerade, unaufhaltsam. Glücklicherweise hatte auch der Bürgermeister der Fuskönheimer, Fred Tauber, überlebt. Seine Gabe, die Wärme und Heilung durch bloße Anwesenheit spendete, war jetzt das Wertvollste, was die Fuskönheimer noch besaßen. Und so drängten sie sich im Inneren des Aldis um ihren Anführer, während der mit Daniel sprach.
»Ich fürchte, euer Dorf wird nun endlich seinen Willen bekommen. Wir werden keine Wahl haben, als uns euch anzuschließen.«
Da rief jemand zornig dazwischen. »Wir können auch nach Worms ziehen. Ich hörte, viele Flüchtlinge ziehen in diese Richtung. Wir müssen uns nicht denen anschließen, wenn wir es nicht wollen.« Daniel hob beschwichtigend die Hand. »Ich denke, es ist jetzt nicht an der Zeit, über langfristige Pläne nachzudenken. Das Feuer tobt noch. Der Sturm kann wiederkommen. Ich schlage vor, ihr kommt erstmal alle mit nach Birkenheide. Dort werden wir euch Nahrung geben, Unterkunft und wir werden eure Wunden behandeln, die euer großartiger Anführer nicht heilen kann. Wenn ihr dann immer noch nach Worms wollt, dann werde ich euch Begleitschutz dorthin geben. Aber jetzt kuriert euch erstmal. Erholt euch von den Schrecken. Wir sind nicht eure Feinde. Wir waren es nie. Wir wollen nur helfen. So wie ihr uns geholfen hättet, wäre es unser Dorf, das zu Asche brennen würde.« Fred Tauber nickte bei diesen Worten und sprach nun selbst.
»Wir werden Daniels großzügiges Angebot annehmen. Und dann, wenn wir uns erholt haben, wenn die Glut in Fuskönheim erloschen ist und wir sehen können, was wir aus den Trümmern retten können, dann werden wir uns beraten, was wir tun. Macht euch bereit. Wir ziehen nach Birkenheide.«
Einige Zeit später stand Daniel an der Tür der evangelischen Kirche in Birkenheide und blickte in den Innenraum, wo zahllose einfache Feldbetten aufgestellt waren. In der Turnhalle, der Schule und der katholischen Kirche sah es ähnlich aus. Für den Moment hatte man die Fuskönheimer hier untergebracht. Passende Wohnhäuser mussten erst freigeräumt und gesichert werden. Viele waren verwildert, durch manche wucherten Bäume oder Sträucher und oft waren die Dächer undicht. Die beiden Kirchen und die Turnhallen waren schon früh als Notquartiere für Reisende genutzt worden und deshalb wetterfest. Neben ihm stand Bürgermeister Mittenschneider. Gemeinsam betrachteten sie die Heiler des Dorfes, die sich um die heimatlosen Fuskönheimer kümmerten.
»Was für eine Tragödie«, murmelte der ältere Mann. Sein Gesicht war bleich, tiefe Sorgenfalten durchzogen es. »Das hätte genauso gut uns treffen können.«
Daniel nickte.
»Ja, dieses Ungeheuer, es kam ohne jede Vorwarnung. Sie hatten nichts davon geahnt. Und als sie den Rauch rochen, war es schon zu spät.«
Mittenschneider warf ihm einen sorgenvollen Blick zu.
»Du hast es gesehen?«
Daniel nickte. Dann schüttelte er den Kopf.
»Ja, nein, ich habe einen Schemen im Rauch gesehen. Augen, gelb und riesig, aber das Wesen selbst habe ich nicht klar erkennen können. Doch es ist gewaltig, so viel kann ich sagen.«
Der Bürgermeister und der Hauptmann sahen sich an. Ein stilles Verstehen lag im Blick des Anführers. Er wusste genau, was Daniel nicht wagte auszusprechen. Es ist zu groß. Ich kann es nicht besiegen. Mittenschneider seufzte resigniert. Was tun wir jetzt? Daniel zuckte mit den Schultern. Da fiel sein Blick auf einen alten Mann, der sich zwischen den Kranken bewegte, Wunden begutachtete und hier und da ein paar ermunternde Worte sprach. Ha! Ist er also doch aus seinem Loch gekommen? Sagte Daniel mit einem angedeuteten Lächeln. Mittenschneider nickte. Ja, kaum hat er gehört, was geschehen ist, war er sofort da. Seitdem kümmert er sich unermüdlich um die Verletzten. Daniel grinste nun zufrieden. Wenigstens etwas Gutes hatte diese Tragödie gebracht. Dr. Bauer war von den Toten auferstanden, oder besser gesagt aus seinem Haus herausgekommen. Daniel verabschiedete sich vom Bürgermeister, der zum Gemeindehaus aufbrach, wo bald eine Versammlung starten würde. »Komm, sobald du kannst dazu«, forderte der Anführer Birkenheides ihn auf. Daniel nickte und bewegte sich dann in Richtung des Arztes. »Es wird wieder. Mach dir keine Sorgen«, sagte der Doktor und verband die Brandwunde eines jungen Mannes, der mit schmerzverzerrtem Gesicht zu ihm aufsah. Als er Daniel bemerkte, winkte er ihn mit säuerlicher Miene heran. »Ein schönes Schlamassel hast du da angeschleppt.« Der Schwiegersohn ignorierte den Tonfall. »Ist jemand schwer verwundet? Konntet ihr alle retten?« Der Arzt nickte. »Dank Fred hat bei allen Dorfbewohnern der Heilprozess früh eingesetzt. Infektionen erwarte ich nicht. Diese Fähigkeit ist wirklich beeindruckend.« Daniel stimmte zu. Auf den ersten Blick wirkte Fred Taubers Heilkunst unspektakulär. Sie schloss keine Wunden wie Daniels Regeneration, aber sie half vielen gleichzeitig. Und oft dachte der Hauptmann, dass solche Kräfte am Ende wertvoller waren. Er warf einen Blick auf den frischen Verband. »Hast du Zeit? Können wir sprechen?« Bauer gab dem Verletzten noch ein paar Anweisungen. Dann gingen die beiden durch die Kirche ins leerstehende Pfarrhaus und blieben in einem verwahrlosten Flur stehen. Morgensonne fiel durch ein zerbrochenes Fenster, Staub tanzte in der Luft. »Die Flammen, die Brandverletzungen, meine ich«, begann Daniel und zuckte mit den Schultern. »Sind sie normal?« Bauer musterte ihn. »Normal ist kein sehr wissenschaftlicher Begriff, schon gar nicht in dieser Welt. Aber es muss sehr heiß gewesen sein, so viel ist klar. Die Wunden verhalten sich jedoch wie gewöhnliche Brandwunden.« Daniel nickte. »Also keine besonders unlöschbaren Drachenfeuer?« Sein Schwiegervater verzog das Gesicht bei dem Wort und schob die verkratzte Brille hoch. Soweit Daniel wusste, trug der alte Mann das globige Ding seit dem Untergang und hatte sich nie eine neue beschafft. »Ich kann es nicht sicher sagen. Ich habe die Flammen nicht gesehen. Niemand, den ich bisher behandelt habe, hat den direkten Stoß dieses...« Er stockte kurz. »Drachen abbekommen. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn dich dieses Geschöpf direkt trifft, dann weiß ich es nicht.« Ein Schauder lief Daniel über den Rücken. Genau darum ging es seit dem Moment, als er im Rauch einen Schemen gesehen hatte. Ja, er hatte erstaunliche Kräfte. Ja, es war schwer, ihn dauerhaft zu verwunden. Aber ein Feuerstoß, der ein Dorf niederbrennen konnte, vielleicht war das eine Kategorie, die selbst er nicht gewachsen war. Wie so oft, wenn er über seine Kräfte nachdachte, war er bei Wolverine. Die Szene in diesem einen Film mit Phönix, Flammen, die Fleisch verbrennen, das sich trotzdem immer wieder schließt. Er beschloss nicht herauszufinden, ob seine Regeneration ähnlich funktionierte. »Bist du sicher, dass es ein Drache ist?« fragte der Doktor. Unglaube und Widerwillen schwangen in seinen Worten mit. »Nein«, sagte Daniel seufzend. Etwas Ähnliches hatte auch Mittenschneider gefragt und ihn beschlich der Verdacht, dass er diese Frage noch häufig gestellt bekommen würde. »Ich habe einen Schemen gesehen. Aber der war riesengroß.« Der Arzt nickte langsam. »Besorgniserregend. Es ist, als würde diese Welt nach und nach immer unheimlicher werden.« Er atmete tief durch.
Ich habe noch viele Verletzte zu behandeln. Währenddessen könnt ihr im Rat überlegen, wie ihr mit solchen Geschöpfen zurechtkommen wollt.
Als er sich umdrehte, hielt Daniel ihn an der Schulter fest. Hast du keine Idee? Irgendetwas, das mir hilft, dieses Vieh zu besiegen?
Der alte Mann blickte seinen Schwiegersohn fast mitleidig an und nahm dann Daniels Hand von seiner Schulter.
Ich bin ein Arzt und neuerdings Hobbyapotheker. Aber ich bin ganz bestimmt kein Zauberer, der weiß, wie man mit Märchengestalten umspringt. Heldentaten, mein lieber Junge, sind dein Ressort.
Dann ließ er den jungen Mann im staubigen Flur zurück.
Verdammter alter Kauz, fluchte Daniel resigniert und machte sich auf zur Versammlung.
Als er auf das Gemeindehaus zulief, hörte er drinnen bereits aufgeregte Rufe. Hinter den Fenstern flackerten Laternen und durch das Milchglas erkannte er gestikulierende Schemen. Es überraschte ihn nicht. Seit den Ereignissen um den Wolf hatte nichts die Gemeinde so in Aufruhr versetzt wie die vergangene Nacht. Er öffnete die Tür, trat in den Eingangsflur und wappnete sich für eine anstrengende Sitzung. Vor der Versammlungshalle standen mehrere Wächter und schirmten den Ratssaal ab. Niemand Unbefugtes sollte die Versammlung stören. Als sie Daniel sahen, salutierten sie und traten zur Seite. Eine junge Wächterin öffnete ihm ungefragt die Tür. Ein Schwall aus Rufen und durcheinander dröhnenden Argumenten schlug ihm entgegen. Die Versammlung war so voll wie seit Jahren nicht mehr. Alle regulären Stühle waren besetzt. Dahinter hatte man weitere Reihen aufgestellt und wer keinen Platz gefunden hatte, drängte sich an den Wänden zusammen. Die Diskussion tobte, überall wurde durcheinander gesprochen. Ein allgegenwärtiges Stimmengewirr unterfütterte die Schreie der lautesten Redner.
Gerade rief ein Mann um die 40, Marco Zierlich, einer der Handwerker, gegen den Lärm an.
Wo sollen wir all die Leute unterbringen? Wir haben nicht genug renovierte Häuser. Wir können sie auch nicht ewig in diesen baufälligen Hallen lassen. Ich sage, das ist Wahnsinn. Wir können so viele Leute auf einmal nicht aufnehmen. Das ist für uns gefährlich und für die.
Sofort brandete Zustimmung und Gegenrede auf. Der Saal versank im Chaos. Eine Frau, die Daniel nicht ausmachen konnte, schrie:
Und was schlägst du stattdessen vor? Die Leute einfach wegschicken?
Noch mehr Rufe folgten, bis das Stimmengewehr einzelne Aussagen vollständig verschluckte. Daniel blieb neben der Tür stehen und beobachtete die Menge besorgt. So aufgebracht hatte er seine Mitbürger seit Jahren nicht gesehen. Nach einer Weile hatte Mittenschneider genug. Er blies mehrfach in die schrille Pfeife, die in solchen Situationen zum Einsatz kam. Nach mehreren uhrenbetäubenden Pfiffen beruhigte sich der Saal allmählich. Nur ein leises Raunen blieb wie Meeresbrandung, die nicht ganz verebbte.
»Ordnung, Ordnung«, rief der Bürgermeister in leicht genervtem Tonfall, offenbar nicht das erste Mal heute. »Einer nach dem anderen, mit Meldung bitte. Elisa, du zuerst.«
Elisa Marburger, Köchin und Mitglied des Ernährungsrates, nickte dankbar. Gefasster sagte sie:
»Ich verstehe die Sorgen. Und ja, ich habe auch Angst, dass unsere Nahrungsmittel nicht reichen, wenn wir jetzt noch mal 500 Leute aufnehmen. Aber welche Wahl haben wir? Wir können diese Menschen doch nicht einfach wegschicken.«
Wieder schwoll der Lärm an. Halblaute Debatten entflammten zwischen Nachbarn. Daniel fand, dass Elisa den Kern getroffen hatte. Die Katastrophe der Fuskönheimer war auch für Birkenheide eine Gefahr. Ihre Gemeinschaft war ein fein justiertes Uhrwerk, das bei jeder Störung zu stocken drohte. Jemand warf ein, dass man doch immer gewollt habe, dass die Fuskönheimer sich ihnen anschlössen und dass das doch eine gute Sache sei. Aber sofort gab es hitzige Gegenargumente. Die Dörfer langsam und planmäßig zu vereinen, war eine Sache. Ein ganzes Dorf von einem Tag auf den nächsten aufzunehmen, etwas völlig anderes.
Jemand rief aufgebracht: »Wir haben Ihnen jahrelang angeboten, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Sie haben es immer abgelehnt.«
Zustimmendes Gemurmel folgte. Der Sprecher setzte nach:
»Sie wollten autonom sein. Und jetzt tragen Sie die Konsequenzen. Ich sage, wir versorgen Ihre Wunden und dann sollen Sie weiterziehen. Wohin auch immer.«
Daraufhin explodierte der Saal erneut in einem Feuerwerk erhitzter Rufe, bis Mittenschneider das Wort ergriff.
»Damals, nachdem Birkenheide Maxdorf am Entenweiher besiegte, habt ihr uns auch alle auf einmal aufgenommen.«
»Ja,
Ich habe nicht vergessen, woher ich komme und was ich alles verloren habe. Und ich bin Birkenheide dafür ewig dankbar. Ihr habt in einer Welt, die im Chaos versank, nicht weggesehen, als andere, ja, eure Feinde sogar in Not waren. Und schaut uns jetzt an. Wir sind eine Gemeinschaft, nicht immer einig, aber bereit, miteinander zu streiten. Wir stehen für dieses Dorf ein und für die Freiheit, das Richtige zu tun. Wir können unsere Nachbarn nicht einfach im Stich lassen, denn das ist es nicht, was wir sind. Für einen Moment herrschte fast Stille. Nur das allgemeine Gemurmel brodelte noch durch den Saal.
Wir können auch von Ihnen profitieren. Sie haben 2 Leute mit großen Fähigkeiten und viele junge Männer und Frauen, die in der Wache dienen können. Handwerker, Bauern, sogar Heiler. Sie haben jahrelang ein Dorf geführt. Das sind keine hilflosen Flüchtlinge. Sie brauchen jetzt nur Hilfe.
Daniel spürte den Impuls, sie zu unterstützen, hielt sich aber zurück. Man würde ihn früh genug um seine Ansichten bitten. Eine Weile ging die Diskussion weiter, gab es doch so vieles zu beachten und keine eine einfache Antwort. Schließlich beschloss die Versammlung in knapper Abstimmung, dass die Fuß-Gönnheimer zunächst für 10 Tage Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung erhalten sollten. Danach würde man mit ihnen gemeinsam beraten, wie es weitergehen sollte. Wer bleiben wollte, müsste in jedem Fall bereit sein, etwas zur Gemeinschaft beizutragen. So richtig glücklich war niemand über diese kurzfristige Lösung, ließ sie doch noch immer die Frage um die Zukunft offen. Allen war klar, dass große Schwierigkeiten auf Birkenheide und die Fuß-Gönnheimer zukommen würden. Aber es gab am Ende keine echte Alternative. Manchmal musste man für andere einstehen, selbst wenn die eigenen Vorräte schrumpften, Streit entstand oder man sich angreifbar machte. Mittenschneider hob erneut die Pfeife, ließ den Blick durch den Saal gehen, bis das Raunen verebbte.
Kommen wir zur anderen großen Problematik, der wir uns stellen müssen. Dem Drachen.
Eine nervöse Stille legte sich über den Raum, als das Wort Drache fiel. Panische Blicke huschten von Gesicht zu Gesicht. Die Fuß-Gönnheimer waren ein großes Problem, aber eines, das man greifen, verstehen, diskutieren konnte. Ein riesiges, fliegendes, schuppenbewehrtes Wesen, das Feuer spuckte, war etwas völlig anderes. Die Köpfe wanderten zur Tür. Erst nach einem Moment begriff Daniel, dass sie ihn anstarrten. Dann, langsam, erklangen erste zittrige Stimmen, bis ein Gewirr aus Fragen auf den Hauptmann einprasselte.
»Ist das echt? Ist das Ding wirklich ein Drache?«
»Kannst du das Wesen erschlagen?«
»Wo ist Ahmed? Hat er es gesehen? Hat er eine Idee, wie man es vertreiben kann?«
»Was ist mit Hannah? Hat sie nicht die Zukunft gesehen? Wussten sie nicht, dass dieses Monster kommt? Warum hat sie uns nicht gewarnt?«
Eine Flut aus angstvollen, teils zornigen Fragen drang immer weiter auf ihn ein. Er kam gar nicht dazu, auch nur eine davon zu beantworten, ehe Mittenschneider wieder in die Pfeife blies.
»Ordnung, Ordnung! Lass den Mann sprechen!«
Daniel nickte ihm dankbar zu. Als das Stimmengewirr auf ein erträgliches Maß gesunken war, holte er tief Luft. Er hasste es, in der Öffentlichkeit zu reden, und noch mehr, wenn alle ihn anstarrten. Doch sein Leben ließ ihm selten eine andere Wahl, ob er wollte oder nicht. Er stand fast immer im Mittelpunkt. Also, ja, da draußen ist etwas. Vielleicht ein Drache, vielleicht auch nicht. Ich habe im Nebel ein riesiges, drachenförmiges Etwas gesehen. Er zögerte. Am liebsten hätte er gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Stattdessen entschied er sich für die Flucht nach vorne. Ich bin ehrlich, ich weiß im Moment nicht genau, wie wir das Wesen bekämpfen können. Wir wissen fast nichts darüber. Ich habe es nur kurz gesehen und seine Zerstörungskraft, das wirkt wie aus einem Märchen. Das Murmeln erstarb. Augen wurden groß, irgendwo schluchzte jemand.
»Aber wir müssen doch irgendwas tun«, rief eine Stimme.
Daniel nickte, blickte in die Menge, suchte ein bestimmtes Gesicht. »Ist Ahmed schon zurück? Weiß jemand, wo er ist? Ist er noch auf seiner Reise?«
»Müsstest du das nicht am besten wissen? Ihr wohnt doch in einem Haus«, rief jemand.
Vereinzeltes Lachen lockerte die Anspannung für einen Moment. Daniel verzog gequält den Mund. »Ihr kennt Ahmed. Er macht, was er will, wann er will.« Zustimmendes Raunen, ein paar bissige, halb ernst gemeinte Spottkommentare mehrerer ehemaliger Partnerinnen des unsteten Tiermeisters, dann aber wurde es wieder still und die Blicke lagen erneut auf ihm. »Wir brauchen Informationen«, sagte Daniel. »Ich habe das Ding nur kurz gesehen. Wir müssen es finden und beobachten. Welche Schwachstellen hat es? Wie sieht es genau aus? Was kann es und was will es? Solange wir all das nicht wissen, kann ich auch nicht sagen, wie wir es bekämpfen sollen.« Diese Klarheit wirkte paradoxerweise beruhigend, entmutigend, aber richtungsweisend. Mittenschneider ergriff das Wort.
»Gut, für mich heißt das, die Wache und Ahmed übernehmen vorerst. Daniel, du koordinierst die Suche nach dem Wesen und sammelst alle Informationen. Sobald du mehr weißt, kommen wir wieder zusammen. Dann sagst du uns, wie wir Birkenheide schützen können.«
Zustimmendes Murmeln schwoll an. Die Erleichterung, dass es einen konkreten Plan, ein eindeutiges Vorgehen gab, war förmlich greifbar. Daniels Herz pochte. Er wusste, der Bürgermeister hatte recht. Dafür war er Hauptmann. Aber es bedeutete auch, dass das Schicksal Birkenheides einmal mehr auf seinen Schultern lag, so schwer wie der Pelzmantel, der sein Schicksal bestimmte. Nach einem Atemzug nickte er.
»Ich nehme den Auftrag an, Bürgermeister.«
Applaus schwappte durch den Saal, eine Mischung aus Nervosität, Hoffnung und Unsicherheit, die in ihm widerhallte. In seinem Inneren formte sich ein harter Kern aus Furcht, wie er ihn lange nicht gespürt hatte. Er atmete tief durch, lauschte dem Klatschen, sah in Gesichter, in denen Angst und Vertrauen zugleich stand. Vertrauen in ihn. Dann hob er die Stimme, schärfer als ihm lieb war. »Alle Wächterinnen und Wächter sammeln sich sofort im Wachhaus.« Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verließ den Saal. Es war schon Abend und die Sonne fast untergegangen, als Daniel nach Hause kam. Den ganzen Tag über hatte er mit den Wachleuten beraten, wie sie vorgehen wollten, und einen Schlachtplan ausgearbeitet. Sie würden in kleineren Patrouillen durch die Region reiten, sich in verschiedenen Dörfern erkundigen, nach Spuren, Geschichten und dem Wesen selbst Ausschau halten. Außerdem waren Isa und ein weiterer Wächter losgeschickt worden, um im Pfälzerwald nach Ahmed zu suchen. Daniel ging davon aus, würden die beiden laut genug durch die Gegend stampfen, würde der Tiermeister sie schon wahrnehmen und wissen, dass er zurückkommen sollte. Daniel selbst würde im Ort bleiben, für den Fall, dass der Drache tatsächlich hierher kam, und sich darauf vorbereiten. Eine Idee, wie er gegen das Ungeheuer kämpfen sollte, hatte er jedoch noch immer nicht. Als er ins Haus kam, spürte er sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. In dem Doppelhaus, das im Erdgeschoss an einer Stelle aufgebrochen war und so einen Durchgang in beide Hälften erlaubte, herrschte normalerweise immer Trubel. Drei Kinder, zwei Jugendliche und drei Erwachsene sorgten eigentlich durchgängig dafür, dass irgendetwas los war. Spiele, kleine Streitereien oder irgendein anderer Trubel. Als er jetzt hereinkam, empfing ihn Stille und sofort begann sein Herz zu rasen. »Jemand da? Hallo?« fragte er in das scheinbar leere Haus hinein. Ein Schauder überkam ihn, als er keine Antwort hörte. Erneut fragte er, »Hallo? Ist da jemand? Wo seid ihr denn?« Noch immer keine Reaktion, aber aus der Küche hörte er jetzt Geräusche. Tuck, 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 als träfe etwas schnell und wiederholt auf Holz. Seine Hand war an seinem Katana noch bevor er nachdenken konnte, und mit zwei schnellen Schritten erreichte er die Tür zur Küche und riss sie auf. Zwei Personen standen dort. Erika und Hanna. Beim Kochen. Friedlich. Still. Daniels Kopf ruckte hin und her, suchte nach einem Feind. Es war, als wäre seit dem Angriff des Drachen alles möglich, zu jedem Zeitpunkt. Aber so sehr seine Augen auch wanderten, er fand keine Bedrohung. Nur die zwei Frauen. Erika am Fenster, an der Arbeitsplatte, Zwiebeln schneidend. Tock, tock, tock. Hanna auf der anderen Seite des Raumes, an der Feuerstelle mit Abzug, wo sie in einem Topf rührte. Die beiden drehten sich nicht um, als er hereinstürmte, und schienen ihn kaum zu bemerken. Für einen Moment stand er da, völlig entgeistert, sah zu Hanna, dann zu Erika und wieder zurück. »Hallo? Alles okay?« Es dauerte noch einen Augenblick, in dem Erika weiterschnitt und Hanna unaufhörlich rührte. Dann drehte seine Frau langsam den Kopf. Er kannte die Liebe seines Lebens nun schon lange genug, um sofort zu spüren, dass sie wütend war. Sehr wütend. Man sah es im Gesichtsausdruck nicht so genau, aber da war eine Steifheit, eine Starrheit in ihrem Blick, die ihn frösteln ließ. Wenn Erika sauer war, zeigte sie das gewöhnlich sehr deutlich und temperamentvoll. Ihre Wutausbrüche waren legendär. Aber wirklich in Schwierigkeiten war man, wenn sie ruhig und eisig wurde. Schnell ging er im Kopf durch, was er alles falsch gemacht haben könnte. Er war heute Morgen losgerannt und seitdem nicht mehr zurückgekommen. Er hatte nicht einmal Bescheid gesagt, hatte sich nicht gemeldet. Mist, dachte er und wollte schon ansetzen, sich wortreich zu entschuldigen. Hör zu, weißt du, also, es tut mir leid, es war viel los und ich... Erika ließ das Messer mit einem lauten Klacken auf das Holz fallen und drehte sich nun gänzlich zu ihm um. Er wappnete sich schon und sprach nicht weiter. Da veränderte sich plötzlich ihre Miene. Die Wut erlosch, die Augen wurden sanfter, ihr Lächeln freundlich. »Da bist du ja«, sagte sie und war mit zwei Schritten bei ihm, zog ihn an sich und küsste ihn. Ihre Lippen trafen seine zugleich sanft und leidenschaftlich. Ihre Hände krallten sich in seine Seite und er zog sie an sich. Er spürte die Anspannung in ihrem Körper. Da steckte sie noch immer die Wut, auch wenn sie sie zu verbergen suchte. Ihm war klar, welche Sorgen sie sich gemacht haben musste und spürte ein nagendes Schuldgefühl in ihm aufkommen. Als sie beide Luft holen mussten und den Kuss unterbrachen, flüsterte er: »Hör zu, ich habe den ganzen Tag, das tut mir echt leid, ich hätte mich melden müssen.« Aber Erika schüttelte den Kopf, schaute ihn nur an, als sähe sie ihn zum ersten Mal. »Schon okay, alles gut. Wir sind gleich fertig mit Kochen.« Daniels Blick wanderte zu Hannah, die immer noch steif am Topf stand und rührte. Sie hatte kein Wort gesagt und sich nicht einmal umgedreht. Hatte auch sie sich Sorgen gemacht? Oder... »Wo ist der Rest?«, fragte er nun seine Frau. Erika schaute nach draußen. »Wir wollten in Ruhe kochen. Dieter ist mit ihnen zu Vater gegangen. Sie wollten schauen, ob sie irgendwie helfen können.« Jetzt drehte sich Hannah um. Ihre Augen waren rot. »Hannah, ist alles okay?«, fragte er sofort alarmiert. Sie nickte nur knapp und als sie nicht antwortete, fragte er: »Du hast etwas gesehen, oder? Du weißt, was passieren wird.« Das Gesicht seiner Schwester blieb stoisch, aber da war ein kleiner Moment der Schwäche und in diesem sah Daniel eine Müdigkeit und Traurigkeit, die ihn erschaudern ließ. Nicht zum ersten Mal musste er daran denken, was für eine entsetzliche Bürde dieses Kind, seit sie 7 Jahre alt war, tragen musste. Bevor sie antworten konnte, hob er die Hand. »Ich weiß, du darfst nichts sagen. Ich wünschte nur, du würdest dann auch aufhören, überhaupt zu schauen.« Jetzt lächelte das Mädchen matt, legte den Kochlöffel neben dem Topf ab und trat zu ihrem Bruder. Mit entzündeten Augen blickte sie zu ihm hinauf. »Ich habe keine Wahl, Daniel. Genauso wenig wie du.« Die Worte schwebten zwischen den beiden, als sie sich intensiv anblickten. Dann ging sie auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wange. »Ich gehe zu den anderen. Das Essen ist für euch. Ihr seid heute ganz allein.« Den letzten Satz sagte sie mit einem Augenzwinkern. Dann huschte sie, bevor ihr Bruder etwas erwidern konnte, aus der Küche und war davon. Kopfschüttelnd schaute er ihr noch hinterher und murmelte: »Verdammte 9-mal kluge Göre.« Erika lachte auf. »Geh dich erst mal waschen. Du riechst wie ein Lagerfeuer. Ich koche hier fertig und dann freue ich mich auf heute Abend.« Daniel runzelte die Stirn. »Haben wir heute irgendeinen Feiertag oder Jahrestag? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Dezember geheiratet haben.« Erika kluckste erneut. »Nein, das ist alles gut. Ich wollte nur heute mal den Abend mit dir alleine verbringen.« In ihrem Blick sah er eine Mischung aus Angst, Sehnsucht und... War es Traurigkeit? Verdammt nochmal, wie schön sie war. Wie perfekt sie war. Nicht realistisch betrachtet. Sie hatte mehr Fehler als die Jurassic Park-Reihe Logiklücken, aber für ihn war sie alles, was er brauchte. Und alleine hier bei ihr zu sein, löste seine Sorgen für einen kurzen Moment auf. Er zog seine Frau an sich, küsste sie noch einmal und nickte.
Ich gehe mich waschen. Auf dem Weg zur Gartentür und der dort stehenden Wassertonne hörte er erneut das schnelle Tock, Tock, Tock von Stahl auf Holz.
»Regulasch?« fragte Daniel in die Stille hinein. Sie saßen bei Kerzenlicht im Wohnzimmer, zwischen sich der Topf mit dem dampfenden, würzig duftenden Fleisch, jeder einen Teller mit der leckeren, seltenen Speise vor sich. Die Kerzen warfen flackerndes Licht und tiefe Schatten auf Erikas hageres Gesicht. Sie hatten noch kaum ein Wort gesprochen, saßen nur, aßen und blickten sich an. Jetzt nickte sie. »Ich war jagen, hab ein Reh geschossen. Den Großteil habe ich den Kindern mitgegeben, damit Vater ihnen etwas macht und den Rest räuchert.« Daniel nickte und nahm ein weiteres Stück des erdigen Fleisches. Gar gekocht zerfloss es regelrecht auf seiner Zunge. Zwiebeln und Lorbeer, Preiselbeeren dazu und Spätzle. Die Birnen fehlten, aber dafür war einfach nicht die Jahreszeit und die Supermärkte waren wahrscheinlich schon alle geschlossen gewesen, dachte er feixend. Dann, nach ein paar weiteren schweigsamen Bissen, kam es ihm. »Du warst jagen? Heute? Nach dem Sturm? Während ein Drache da draußen umherstreift?« Eine eisige Kälte umfing ihn plötzlich. Die Vorstellung, wie Erika durch den Wald schlich und plötzlich ein riesiges Schuppenungeheuer über ihr ein Flammenmeer entfachte, brannte sich in seinen Verstand. Seine Frau jedoch lachte nur kühl. »Naja, mir hat ja niemand Bescheid gegeben«, antwortete sie spitz. Daniel seufzte. Sie war also doch sauer, zumindest ein wenig. In ihrem Gesicht konnte er jedoch sofort erkennen, dass sie es nicht wirklich ernst meinte. Er machte eine reuige Miene. »Es war wirklich viel los. Außerdem kannst du mir nicht erzählen, dass dir niemand davon was erzählt hat.« Sie knetete ihre Finger und zeigte nun selbst eine entschuldigende Miene. »Alles gut, die Wahrheit ist, dass ich irgendwo hin musste mit meiner Energie.« Sie wollte noch etwas sagen, aber dann schüttelte sie nur leicht den Kopf. Sie schwiegen beide wieder und aßen das köstliche Essen. Er genoss die Stille, die Zweisamkeit, einfach nur zusammen zu sein und spürte zugleich, wie bedroht dieser Augenblick war. Er blickte seine Frau ängstlich an. »Was war mit dir und Hanna los? Warum habt ihr nicht gesprochen?« Erika zuckte mit den Schultern. »Müssen wir denn immer sprechen? Können wir nicht hin und wieder einfach mal zusammen sein, wie Schwestern?« Aber Daniel schüttelte den Kopf. »Wenn ihr zu zweit seid, redet ihr immer. Sie plappert normalerweise wie ein Wasserfall, schüttet ihre Sorgen aus, erzählt ihr alles. Was für einen schlimmen Bruder sie hat zum Beispiel.« Wieder zuckte Erika gleichgültig mit den Schultern. »Heute nicht?« Mehr war sie offensichtlich nicht bereit zu sagen. Eine Weile saßen sie da und konzentrierten sich auf das Essen. Das köstliche Fleisch, die selbstgemachten Spätzle, die Soße. Solche Dinge waren etwas Besonderes und man musste sie würdigen. Wie immer war Erika sehr viel schneller fertig als er, aber er ließ sich Zeit, nahm noch einmal nach, aß drei Portionen. Als er mit der dritten zur Hälfte fertig war, wurde sie ungeduldiger, klopfte leicht mit den Fingern auf dem Holz des Tisches herum, schaute ihn an. Erst verstand er nicht, was sie wollte, dann sah er es in ihren Augen. Es überraschte ihn. Er hatte heute mit Wut gerechnet, vielleicht mit vorsichtiger Zärtlichkeit, gemeinsamer in Zweisamkeit verbrachter Angst vor dem, was kommen würde. Was er jedoch sah, war etwas anderes. Gier. »Bist du fertig?« fragte sie schließlich, als er seinen letzten Bissen gegessen hatte und gerade noch herunterschluckte. Langsam nickte er, und im nächsten Augenblick war sie über ihm. Haut und Haar, Lippen, Zähne, Hände, die nach seinem Hemd griffen, Stoff der Riss und ein fast wölfisches Knurren, das ihn kurz zusammenzucken ließ. Dann aber lächelte er. Wenn man Kinder hat, sind Momente, in denen man sich voll und ganz gehen lassen kann, selten. Immer ist irgendwas, immer stört irgendwer. Und wenn es nur in Gedanken ist, wenn man sich einfach nur Sorgen macht. Diese Nacht war anders. Diese Nacht war wie am Anfang, als sie frisch zusammengekommen waren, nachdem Daniel den Wolf erschlagen hatte, als es für eine Weile keine Sorgen mehr gegeben hatte. Nur sie beide und ihre eine Leidenschaft. Erikas Feuer und seine Geduld. Sie verschlangen einander. immer wieder und wieder, mit kurzen Ruhephasen, mit sanften Küssen und zärtlichen Umarmungen, um dann wieder in reiner Leidenschaft ineinander zu versinken, eins zu werden. Schweiß und Glut, Gelächter und Stöhnen, als könnten sie so der entsetzlichen Bedrohung, die über ihnen schwebte, entfliehen. Irgendwann am Morgen, völlig erschöpft, aber glücklich, schliefen sie aneinander gekuschelt ein. Sein letzter Gedanke war, egal was kommen mochte, ob Drache, Orkhorden oder ein weiterer Weltuntergang, solange er Erika hatte, war alles gut. Ahmed saß auf der rostigen Haube eines alten Traktors und atmete ruhig ein und aus. Daniel betrachtete das Gefährt, das dem Türken eine bequeme, erhöhte Sitzgelegenheit bot. Es war hier auf dem Feld bei Dannstadt-Schauernheim vor vielen Jahren einfach stehen geblieben und von der Natur zurückerobert worden. Eine Schicht aus Moos, Gräsern und Farnen verdeckte überwiegend die braunrostige Karosserie. Die Reifen lagen blank da, das Gummi schon lange abgenagt. Das ganze Gefährt machte den Eindruck, jeden Moment in sich zusammenfallen zu können. Den Türken schien das nicht zu stören, wie er so da saß, die Augen geschlossen, die Sinne auf die Tiere in seiner Umgebung konzentriert. Daniel wusste nicht, wie die Kraft seines Freundes genau funktionierte. Ahmed hatte es mehrfach versucht zu erklären, aber die übernatürlichen Kräfte, die manche Menschen seit der Katastrophe hatten, ergaben oft nur für jene Sinn, die sie selbst besaßen und entzogen sich dem Begreifen von Menschen, die nicht über sie verfügten. In Daniels Fall war es sogar so, dass er gar nichts Genaueres über seine Macht hätte sagen können. Sie funktionierte rein unbewusst. Er war stark, schnell und heilte sehr viel effizienter als jeder andere Mensch, manchmal in Minuten. Steuern oder erklären hätte er sie jedoch nicht können. Soweit Ahmed seine Kraft beschrieben hatte, spürte er Tiere, aber keine Menschen um sich herum auf einer Ebene, die er nicht genauer erklären konnte. Er wusste, wenn zum Beispiel kleine Nagetiere oder auch Insekten nahe bei ihm waren, und konnte dann von ihrem Verstand Besitz ergreifen. Auf weitere Strecken konnte er oft nichts spüren, aber er war in der Lage, etwa in den Geist eines Adlers zu schlüpfen und die Landschaft von oben zu betrachten. Im Körper eines Tieres jedoch konnte er nicht zugleich andere Tiere spüren oder beherrschen. Jedoch, manchmal, wenn er etwas Glück hatte, von einem Geist zum nächsten weiter springen, wie er es bezeichnete. Warum das so war und inwieweit man diese Kräfte verändern oder trainieren konnte, wusste auch Ahmed nicht genau. Er sagte jedoch, er sei besser geworden darin, sie zu lenken. Daniel blickte in den Himmel, wo zahllose Vögel umherflogen. Die Anzahl an Tieren hatte in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Daniel vermutete, dass sein alter Mentor gerade durch die Augen eines dieser Vögel, wahrscheinlich eines Falken oder Ähnlichem, herabsah. Das erhöhte ihre Chancen, den Drachen zu finden, beträchtlich. Mehrere Tage hatten sie ohne ihn die Gegend durchkämmt, waren von Dorf zu Dorf geritten, um herauszufinden, ob es noch andere Attacken gegeben hatte. Bei den Erbolzheimern, die sich stets isolierten und so wenig Fremdkontakt wie möglich wünschten, war er persönlich gewesen und hatte mit dem selbsternannten Spargelkönig gesprochen. Der hatte weder von einem Drachen gewusst noch wissen wollen. Wenn einer käme, hatte er gesagt, würden sie sich schon um ihn kümmern. Das kam dem jungen Hauptmann vermessen vor, da die Erpolsheimer, soweit Daniel wusste, keine Menschen mit Kräften hatten. Ihre Stärke und gleichzeitig ihre größte Schwäche bestand in der festen Kontrolle, die der Spargelkönig, ein vorsichtiger, misstrauischer Mann, über sein Dorf hatte. Als Daniel ihm von dem Angriff auf Fuß-Gönnheim erzählte und auch beschrieb, dass dessen Bevölkerung jetzt in Birkenheide Obdach fand, schien er durchaus erschüttert, stellte jedoch sofort klar, dass er keine Fuß-Gönnheimer aufnehmen könne. Zu Daniels Überraschung bot er aber Hilfe in Form von Nahrung und Verbänden an. Das war deutlich mehr, als Daniel erwartet hatte. Der Mann, so wurde ihm klar, war nicht böse im eigentlichen Sinne. Er wünschte weder Birkenheide noch Fuß-Gönnheim etwas Schlechtes, aber er fürchtete sich vor dem Chaos und versuchte es mit aller Gewalt aus seiner Gemeinde auszusperren. Am Ende wollte er nur seine Leute schützen. Während Daniel wieder zu Ahmed blickte, der noch immer hochkonzentriert mit der Natur sprach, musste er lächeln. Auch der unfreiwillige Held Daniel wünschte sich Ordnung und Schutz für seine Familie und eine Welt, die berechenbar war, in der die Sonne morgens aufging und man sich sicher sein konnte, dass sie abends wieder unterging und in der Zwischenzeit kein tonnenschweres Echsenwesen über den Himmel geflogen war. Aber so funktionierte das eben nicht. Man konnte sich die Welt nicht schön denken, nur weil das angenehmer war. Ein Drache, so absurd das auch klang, war eben einmal ein Drache. Und wenn er kam und Dörfer niederbrannte, würde auch Erpolsheim davon nicht gefeit sein. Genauso wenig wie Birkenheide, dachte Daniel düster. In jedem Fall hatten sie den Drachen ohne Achmed nicht gefunden. Sie hatten im Süden, bis nach Speyer herab, angefangen zu suchen und einige abgebrannte Dörfer entdeckt. Außerdem gab es dort, wo die Leute noch nicht fortgezogen waren, Berichte von Sichtungen. Soweit es Daniel sagen konnte, tauchte das Geschöpf eher in Richtung Rhein statt Richtung Pfälzerwald auf. Aber wo sich das Wesen genau verbarg, war unmöglich zu sagen. Achmed hatte Daniels Botschaft in Form der durch den Wald irrenden Isa verstanden und hatte sich gestern den suchenden Wächtern zu erkennen gegeben. Er hatte auf der Limburg bei Bad Dürkheim gesessen und wochenlang mit der Natur gesprochen. Von einem Drachen hatte er nichts mitbekommen. Der Tiermeister öffnete nun die Augen und schüttelte direkt den Kopf. Also im Umkreis von 10 Kilometern gibt es hier weder Drachen noch irgendwelche Spuren von einem geschuppten, feuerspeienden Echsenwesen, verkündete Achmed mit jenem ironischen Gesichtsausdruck, den er schon beim ersten Mal gezeigt hatte, als Daniel ihm von dem Drachen erzählt hatte. Der Jüngere verzog genervt das Gesicht. »Ich habe das Ding doch gesehen, verdammt!« Es machte ihn schier verrückt, dass sie ein so großes Monstrum einfach nicht wiederfinden konnten. »Und spüren tust du es auch nicht? Ich meine, es ist ja ein Tier, oder?« Achmed seufzte und kletterte langsam vom Traktor. »Zum 10. Mal. Ich spüre nur Tiere in der Umgebung und kann sie aufspüren, indem ich andere Tiere nach ihnen suchen lasse. Aber wer sagt uns denn, dass dieses Ding, wenn es existiert, überhaupt ein Tier ist?« »Soweit ich das verstanden habe, hältst du es für einen waschechten Drachen, also ein Fabelwesen. Keine Ahnung, ob ich sowas spüren kann.« Daniel nickte unzufrieden, aber dann kam ihm eine Erinnerung. »Aber den Wolf, den hast du damals gespürt.« Achmed nickte versonnen. »Aber auch nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich wusste irgendwie, wenn er in die Nähe kam, aber ich glaube, das war wegen dem Band, das wir mit ihm hatten.« »Ach, ich weiß es doch auch nicht. Klar ist, dass ich weder die Kröten noch andere Monster so intensiv spüren kann wie den Wolf oder normale Tiere. Je fremdartiger und weniger tierisch sie sind, desto schwächer wirkt meine Macht.« Er hob die Hände, um seine Ahnungslosigkeit zu verdeutlichen. »Zumindest denke ich, dass das so ist. Aber wie gesagt, auch Spuren habe ich von diesem Drachen nicht gefunden.«
»Bis auf die abgebrannten Dörfer bei Schifferstadt und Speyer«, meinte einer der Wächter.
Daniel nickte. Soweit er wusste, waren die Bewohner dieser Dörfer nach Worms geflohen, und das bedeutete, es war Zeit, die Suche in Richtung Norden auszuweiten. Das hieß dann aber auch, die eigenen Männer in das Hoheitsgebiet des selbsternannten Königs der Vorderpfalz senden zu müssen. 2 Tage später erreichten einige Wächter eine kleine Gemeinde bei Hessheim, direkt am Kreuz der A6 und A61 nahe Frankenthal. Die guten Leute betrieben hier eine Gaststätte für Reisende in alle Himmelsrichtungen und hatten sich so mitten im Untergang eine solide Existenz aufgebaut, ohne ein Teil einer großen Dorfgemeinschaft sein zu müssen. Sowohl Hessheim als auch Frankenthal lagen längst verlassen. Die Leute wussten tatsächlich von Drachensichtungen zu berichten, und so saßen Daniel, Achmed und Dieter etwas später mit der Anführerin, die sich Köchin Irma nannte, eine hagere, resolute alte Frau, die im tiefsten Pfälzisch sprach, zusammen. Sie bestand darauf, dass der Held von Birkenheide und seine Freunde ihren berühmten Linseneintopf probierten. In einer kleinen Gartenlaube löffelten sie die köstliche Suppe.
»Ja, diese Drachen haben wir schon gesehen«, sagte sie, während die Männer aßen und ihr gespannt zuhörten. »Er fliegt immer mal wieder über den Himmel, aber hier ist er noch nie hergekommen. Zum Glück. Ich glaube, wir sind zu klein und uninteressant für ihn.«
Irgendwie, fand Daniel, lag in diesen Worten ein sonderbarer Stolz.
also empfand sie es als Leistung, nicht beachtet zu werden. Das war ein Gedanke, den Daniel sehr gut nachvollziehen konnte, und er spürte leichten Neid aufkommen. Ahmed schaute sie kritisch an, noch immer nicht bereit, tatsächlich an das Ungetüm zu glauben. Wie sieht er denn genau aus? Wollte er skeptisch wissen. Rot und groß, mit Flügeln und einem Echsenkopf. Manchmal speit er Feuer in die Luft. Auch das, sagte sie so gelassen, als wäre es das Normalste von der Welt. Sie war offensichtlich eine Person, die sich voll und ganz auf die Veränderungen eingelassen hatte und das Beste aus ihnen machte. Daniel schaute in Richtung Osten. Flog er über Frankenthal oder über dem Rhein? Hinter Frankenthal, in Richtung Fluss. Daniel nickte. Er konnte aus dieser Gartenlaube heraus nur die Autobahn sehen, aber er kannte die Geografie der Region ganz gut. Im Osten lag das durchaus große städtische Frankenthal, dahinter der Rhein und Ludwigshafen, und dort, riesig und gewaltig, eine Monstrosität aus einer völlig anderen Zeit. Die Chemiefabrik BASF. Vor knapp einer Woche hatte er schon einmal in diese Richtung geschaut, damals von Ruchheim aus. Natürlich hatte er auch dort hinter den Hochhäusern in Oggersheim nichts ausmachen können, aber das Gefühl, das ihn damals beschlichen hatte, kam wieder auf. Er blickte zu Ahmed. Wo könnte sich ein riesiger roter Drache wohl am besten verstecken? Ahmed schaute ebenfalls nach Osten und seufzte dann. Das ist Irrsinn, Daniel. Absolut verrückt. Die BASF. Niemand weiß, was da für Abgase entwichen sind. Niemand weiß, was für Ungeheuer dort hausen. An Orten der Industrie sind sie besonders zahlreich, das weißt du genau. Daniel nickte. Soweit er wusste, war noch nie jemand zur BASF gegangen. Das Risiko war einfach zu groß. Schon nicht mal nach Ludwigshafen. Nach Mannheim natürlich erst recht nicht. Aber am allerwenigsten zu jenem riesigen, potenziellen Ground Zero, jener Fabrik, die schon vor dem Untergang ihren Stempel auf die Vorderpfalz gedrückt hatte, wie sonst nur der Weinbau. Er musste Ahmed recht geben. Was dort drin verborgen sein mochte, wagte er nicht einmal zu denken. Und zugleich hatte er kaum einen Zweifel daran, dass, wenn es diesen Drachen gab, er dort seinen Hort haben musste. Vielleicht war er dort sogar entstanden. Plötzlich hörten sie einen Schrei von der Autobahn und kurze Zeit später kam einer der Birkenheidner Wächter, die am Autobahnkreuz Posten bezogen hatten, in Richtung der Herberge geritten.
»Ein Kampf! Ein Kampf! Im Norden! Auf einem Feld! Daniel, du musst kommen! Da kämpfen Ritter gegen einen Drachen!«